Wir haben jetzt Ende Mai und das bedeutet, es ist allerhöchste Zeit fürs Freiwasser. Alle diejenigen, die noch nicht draußen waren, mögen sich vielleicht noch dunkel dran erinnern, wie das letzte Jahr war. Deshalb möchten wir hier nochmal ein paar Hinweise aussprechen, worauf es alles zu achten gilt. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ich muss ja sagen, gestern, als es geregnet hat, habe ich niemanden eigentlich beneidet, jetzt ins Wasser zu müssen.
Ja, also gestern war Sonntag, wir waren im Kraichgau, beim diesem Ironman, den es da ja so gibt, ne? Und ich war froh, dass meine Sitzheizung an war, als 8.05 Uhr war und die ersten ins Wasser mussten, weil es war kalt und nein, nass war es wahrscheinlich sowieso, weil es hat geregnet.
Richtig, nass ist es immer richtig, im Wasser.
Nein, aber es war schon vorher, also ich glaube, es war kein so ein großer Unterschied von Land und Wasser. Also du warst schon vorher nass. Und dann ins Wasser gehen hat es nicht schlimmer gemacht, weil es vorher schon schlimm war wahrscheinlich. Ich weiß, wahrscheinlich war Wasser wärmer als Luft. Also möglicherweise war es im Wasser, von wärmer kann man nicht sprechen. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Punkt, aber es war wahrscheinlich angenehmer im Wasser als draußen, aber auch nicht nett. Also ja, ich habe auch niemanden beneidet und ich habe, also bis du es gerade gesagt hast, auch jegliche Freiwassererfahrung vom letzten Jahr verdrängt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest und ich gehe da, glaube ich, auch nicht rein.
Ja, tatsächlich haben wir hier auch viel mehr Freibaderfahrung, zum Teil auch mit Neo, weil es einfach halt Mitte, Ende Mai wirklich noch ziemlich kühl ist. Und ich finde tatsächlich, Freibad ist eigentlich immer kälter als Wintertraining
im ja, Schwimmbad, oder? Ja, also ich finde, unsere Freibäder sind immer zu kalt. Es gibt ein Schwimmbad in den letzten Jahren, das ich angenehm fand. Das ist bei Lotta zu Hause in der alten Heimat. Da haben sie sich auch entschuldigt, wegen als Heizkosten so hoch waren, haben sich entschuldigt, dass das Wasser jetzt nur noch 28 Grad hat. Und also das.
Ich bin hier gestorben bei meinen Intervallen und du hast dich gefreut. Ja, also so unterschiedlich sind wir. Aber eigentlich soll es ja heute weniger darum gehen, wie kalt es ist, als darum, was es sonst noch so an Hürden und Hindernissen gibt beim Freiwassertraining. Manche mögen es ja auch super gerne und schwimmen viel lieber im See oder im Fluss als irgendwie in so einem geklorten, durchsichtigen Etwas.
Ich glaube, das hängt immer mit Kindheitserinnerungen zusammen. Wer als Kind oft positive Erfahrungen mit Seen und mit Flüssen gemacht hat, wo man drin baden konnte, der hat ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und wenn man eben nur, in Anführungsstrichen, nur im Schwimmbad groß geworden ist, dann ist das Schwimmbad vielleicht einem auch, liegt einem näher.
Ich würde sagen, diese Theorie trifft zumindest auf mich nicht zu. Ich war wirklich in vielen brandenburgischen Flüssen, Seen und Meeren wollte ich schon sagen, unterwegs, aber ja, die Ostsee ist ja nicht in Brandenburg, aber trotzdem habe ich jetzt auch nicht mehr so die positive Erinnerung an diese ganzen Tümpel und Baggerseen.
Ich wollte ja auch nicht sagen, dass das für alle so ist, aber ich glaube, die Tendenz ist eher so, wenn du es als Kind irgendwie positiv erlebt hast, dann gehst du auch später gerne in den See und dann ist Freiwassertraining auch, ja, keine Überwindung, sondern dann hat man vielleicht auch Bock drauf oder geht sowieso dahin.
Meine Erfahrung ist, alle Erwachsenen entwickeln irgendwann so eine komische Phobie. Also jedenfalls die ganzen Triathleten werden irgendwie dann immer zu...
Ich hatte die schon immer.
Zu Mimosen.
Ich hatte die schon immer. Ich weiß auch nicht, also ich kenne niemanden, der mir schon mal erzählt, ach, als Kind bin ich voll gerne in den Teich gegangen und jetzt mache ich das nicht mehr. Ich habe immer nur gehört eben, man hat es schon immer gemacht und deswegen findet man es cool oder man hat es halt nie gemacht und deswegen haben wir auch keinen Bock drauf. So oder so ist es aber eigentlich auch, naja, fast egal, weil es gibt natürlich auch sehr viele gute Gründe, als Triathlet Freiwasser zu testen. Das mal zu machen, sollte man jedes Jahr mindestens einmal vor dem Wettkampf gemacht haben. Gut, man kann da tatsächlich als Triathlet auch nur Wettkämpfe machen, wo man im Schwimmbad schwimmt. Das
ja, also
geht
auf
ja
den
auch.
Kurzen Distanzen ist das super gut möglich.
Ja, genau.
Kommt natürlich auch immer auf die Distanz, auf die Region drauf an. In manchen Regionen gibt es halt einfach sehr, sehr viel tolle Seen und dann nutzen die das auch lieber.
Und sehr wenig Freibäder, dann kann man die nicht nutzen. Aber es macht natürlich Sinn, das nochmal zu testen. Hat ja vielleicht dann manchmal auch mit dem Equipment zu tun oder auch mit der Psyche. Also es ist einfach anders in dem Tümpel. Es kommt auch immer drauf an, wo der Wettkampf ist. Es kann auch ganz, ganz anders sein und sehr unangenehm zum Beispiel, also dreckig einfach. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich in Ausschreibungen gelesen habe, dass die Wasserqualität nicht gut ist. Ich habe schon Ausschreibungen gesehen, da stand ganz klar drin, dass man zur Kenntnis nehmen sollte, dass, ich weiß nicht wer, das Gesundheitsamt oder sonst irgendjemand eigentlich davon abrät, in diesem Gewässer zu schwimmen und man eben auf jegliche irgendwie Ersatzleistungen oder sonst irgendwas verzichtet. Wenn man
sprichst
dann,
du vom Neckar?
Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich war mal in Heilbronn gemeldet, bin da nie gestartet, weil mir den Magen verdorben, Tag vorher. Aber da stand es tatsächlich drin, dass eigentlich davon abgeraten wird, im Neckar zu schwimmen. Aber das ist halt Schwimmstrecke und sollte man halt trotzdem machen. So.
Ja, letztes Jahr hatten doch auch alle dann hinterher Magen-Darm oder irgendwas. Also das ist ja alle Nase lang.
Ah ja, das hatte in Heilbronn tatsächlich, da war ja so ein bisschen was. Nee, das war nicht nur Heilbronn, sondern, aber ist egal. Auf jeden Fall sollte man da ja nicht unbedingt da schwimmen, wo es richtig eklig ist, aber es ist halt schon anders. Und deswegen haben wir uns eine Liste aufgeschrieben, die dafür spricht, mindestens einmal vor dem Wettkampf bitte ins Freiwasser zu gehen.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wir haben so viele negative Aspekte vom Freiwasser jetzt aufgezählt. Wir müssen jetzt mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr, gute Gründe liefern, warum es sich doch lohnt, Freiwassertraining zu betreiben. Und meiner Meinung nach reicht auch einmal vor dem Wettkampf nicht aus. Also jedenfalls nicht, wenn man diese ganzen vielen komplexen Punkte ja abarbeiten möchte, die da zum Tragen kommen.
Ja, ganz klar. Also es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die sind halt so Einmalpunkte, dass man da, gerade wenn man halt schon lange Jahre mit dabei ist, dass man sich da nochmal dran gewöhnt. Das ist zum Beispiel kann man theoretisch natürlich auch im Freibad machen, aber ich habe jetzt auch schon davon gehört, dass es Freibäder gibt, die nicht erlauben, dass man mit Neoprenanzügen schwimmt, warum auch immer. Aber gut, dass man halt den Neo zum Beispiel mal anzieht, das ist so eine Sache, dass man ihn nochmal anhat und ja, da vielleicht das Anziehen nochmal üben kann. Da gibt es übrigens auch ein schönes Video von Lotta auf YouTube, wo sie genau und gut erklärt, wie man so einen Neoprenanzug am besten so anzieht, dass der keine Löcher kriegt, nirgends reißt. Ich habe dann auch ein tolles Video gemacht, wie man diese Löcher wieder hinzubekommt, falls doch mal eins reinbekommt. Also ich kann sie verlinken unten. Aber da kann man auf jeden Fall bei YouTube bei uns mal stöbern, da gibt's einiges. Und das ist, glaube ich, auch so ein Einmalpunkt. Wenn man das mal wieder gemacht hat, dann ist es auch wieder da. Dann muss man jetzt nicht noch dreimal üben, wie man den Neoprenanzug anziehen soll oder wie man ihn ausziehen kann. Aber es gibt natürlich andere Sachen, da sollte man vielleicht schon öfter mal schwimmen.
Ja, das kommt natürlich immer drauf an, was für einen Wettkampf man geplant hat. Ich zum Beispiel bin jetzt zum Ostseeman angemeldet und habe schon gehört, da wird es Wellen geben und eventuell auch ein bisschen Strömung und Quallen und ja, Salzwasser. Ostsee, ist das Salzwasser?
Habe ich gerade auch drüber nachgedacht und dachte, ich sage lieber nichts.
Die Nordsee hat Salzwasser,
ja,
die Ostsee.
Ist auch Salzwasser, glaube ich.
Ja, es ist ja ein Meer, ne? Ich dachte, Meere haben immer Salz. Aber auf jeden Fall ist es uns auch schon aufgefallen, als wir im Mittelmeer geschwommen sind, beim Escrail in Girona. Ja, das ist natürlich was man nicht unbedingt verschlucken möchte. Das sollte man sich vielleicht vorher einmal klar machen. Und man muss jetzt nicht üben, wie es sich anfühlt, wenn man Salzwasser schluckt oder was in die Augen bekommt oder sowas. Aber seelisch und moralisch drauf einstellen, wäre natürlich schon mal nicht schlecht.
Ich meine, ist so in so einem Triathlon jetzt gar nicht so schlecht, wenn man im Salzwasser schwimmt und man nimmt einen Schluck, dann braucht man schon keine Salztabletten mit auf die Strecke zu nehmen. Aber da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung berichten, wenn man das nicht geübt hat, noch einen Ticken anders, wenn man das nicht bedacht hat, dann ist es echt unangenehm. Also wir sind da ins Wasser reingehechtet. Da gibt es noch einen Massenstart. Da haben wir vorhin auch nochmal kurz drüber gesprochen. Das ist wirklich nichts Rolling Start. Also man kann Rolling machen, wenn man halt wartet, bis die anderen im Wasser sind. Aber eigentlich alle auf einmal. Und dann rennt man da rein, springt da rein. Und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, das ist ja Salzwasser. Weil ich es einfach, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe aber auch nicht drüber nachgedacht. So. Und das ist echt unangenehm. Das sollte man vielleicht, wenn man kann, vorher schon auch mal üben. Aber da glaube ich auch eher seelisch und moralisch drauf einstellen, was wirklich so Punkte sind, und das hat Lotta jetzt für Ostseemann auch angesprochen, Wellen und Strömung. Das sind zwei Dinge, die sollte man mal ein bisschen erlebt haben, damit man im Wettkampf nicht völlig überfordert ist.
Ja, absolut. Also es gibt natürlich Wettkämpfe, die sind dafür prädestiniert. Ich weiß oder behaupte zu wissen, dass in Köln ja auch auf der Regatta-Strecke geschwommen wird und da werden die Schwimmzeiten auch ein bisschen verbessert eigentlich durch eine gute Strömung, also weil man mit der Strömung schwimmt. Deshalb ist, glaube ich, die Strecke auch ein bisschen länger. Aber es gibt ja auch Wettkämpfe, wo man erst hinzu mit und gegen und rückzu gegen die Strömung schwimmt oder andersrum. Also das fühlt sich dann wahrscheinlich auch schon unangenehm an oder ja, das sollte man zumindest wissen, warum jetzt plötzlich diese 100 Meter so lange dauern. Ich meine, gefühlt ist ja immer alles ein bisschen länger im Freiwasser, weil man eben keine Orientierung hat, weil es gibt eben keinen Beckenrand, an dem man sich abstoßen kann. Es gibt keine Leinen, wo man weiß, hier geht's geradeaus. Alles das sind ja die Laborbedingungen, unter denen wir immer üben, aber die dann im Wettkampf überhaupt gar nicht greifen. Und ja, deshalb ist es natürlich auch wichtig, seine Kräfte einzuteilen, zu wissen, kann ich in beide Richtungen atmen? Kann ich mich orientieren? Sehe ich da überhaupt eine Boje, auch wenn um mich herum halt das Meer tost sozusagen? Klar, man kann das nicht immer überall üben. Also wenn man halt bei sich zu Hause nur so einen Baggersee hat, kann man nicht so gut den Atlantik simulieren. Aber es ist ja vielleicht mal möglich im Urlaub oder auch, wenn man schon ein bisschen früher anreist zu so einem Wettkampf, das mal zu üben. Oder sich mal ein Video auf YouTube anzugucken. Sowas soll es ja auch geben heutzutage. Also das sind so ein paar Schwierigkeiten, die sind natürlich dann schon nochmal on top zu dem ganz normalen Freiwasser. Also Freiwasser bedeutet ja eigentlich immer eher, okay, ich steige da in eine vielleicht nicht ganz so saubere in Plörre rein quasi. Wobei wir glauben auch immer nur, dass das Chlorwasser sauber wäre, aber wir wissen gar nicht, wie viel Urin da alles drin gelandet ist. Also ich glaube,
da gibt es Untersuchungen dazu, aber da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Nee, also wir bilden uns immer nur ein, der See wäre dreckig, aber im Vergleich dazu ist, glaube ich, das Schwimmbad auch nicht sehr viel sauberer. Es wird nur vielleicht, einfach übertüncht.
Nee, ich glaube, dass durch das Chlor ist Schwimmbad halt gesünder. Das ist der Unterschied. Das ist nicht sauberer, aber man holt sich nicht so viel durch dieses Chlor. Aber du hast eine Sache angesprochen und dafür lohnt es sich wirklich öfter schwimmen zu gehen, nämlich das Sichten. Das ist was, kann man auch gerne die Theorie studieren, wenn mal wieder ein großes Rennen ist und man den Profis beim Schwimmen zugucken kann, dann kann man mal zählen, nach wie vielen Zügen denn gesichtet wird. Manche sichten tatsächlich jeden dritten, vierten Zug, manche schwimmen 10. Kommt natürlich auch immer drauf an, an welcher Position man ist. Wenn man ganz vorne ist, dann ist natürlich schwerer, als wenn man irgendjemand hinterher schwimmt, obwohl man sich da auch nicht drauf verlassen sollte. Dafür kann man öfter gehen. Es ist natürlich, was die Wettkampfstrecke angeht, ein bisschen einfacher, wenn man in einem Fluss schwimmt. Da gibt es halt zwei Richtungen. So, da kann man sich besser orientieren, als wenn man in einem See schwimmt, wo es in mehrere Richtungen geht, weil, also aus eigener Erfahrung, Bojen können gerne immer groß sein. Ich habe ganz viele Bojen schon nicht gesehen. Also die Wendeboje immer, aber da waren immer andere, aber teilweise auch, ja, also beim Challenge war das irgendwie so, ja, da waren ja die ganzen großen Bojen, ich habe nicht eine gesehen. Also ich habe am Ende eine gesehen so und bin halt geschwommen, weil vor mir noch Leute waren. Aber ja, das sollte man auf jeden Fall üben, dass man das kann. Wellen, da eben auch der Punkt, wenn man nur in eine Richtung atmen kann, sollte man gucken, von wo kommen die Wellen. Nicht, dass man bei jedem Atemzug von der Welle erwischt wird. Und das Thema Quallen ist natürlich ein Thema bei manchen Wettkämpfen. Also in Spanien hatten wir es jetzt im Wettkampf noch nie, aber danach beim Baden gab es schon manche Strände, die waren richtig voll mit Quallen. Das bitte nicht üben. Also bitte geht nicht ins Freiwasser, weil man sagt, ach, da sind Quallen und ich übe jetzt mal, wie das ist, wenn man von denen gestochen wird. Kann man, aber das muss man wirklich nicht. Dem sollte man einfach immer aus dem Weg gehen.
Ja, der Vorteil ist ja, wenn man dann eine Neo trägt, dann können die Quallen einen eigentlich nur im Gesicht, an den Füßen und an den Händen
Füße und Hände wäre ja nicht berühren. So schlimm, aber...
Ja, genau. Und wie wir alle wissen, seit Daniela Rief, haben wir Menschen ja ein natürliches Mittel gegen Quallen in ja, uns.
Nein, also man muss nicht, die Quallengeschichte muss man nicht haben, muss man nicht üben. Aber es ist natürlich ein Thema, man sollte sich Gedanken drüber machen.
Genau, also theoretisch, wenn was passieren könnte, auch im Wettkampf, dann hilft es wohl, ich habe es noch nicht ausprobiert, drauf zu pinkeln. Allerdings, ich kann auf mein Gesicht auch nicht drauf pinkeln, wenn ich da jetzt eine Feuerqualle abbekomme beim Ostseemann. Ne?
Und wenn du einen Neoprenanzug, anhast, wird es auch erstmal schwer. Aber ganz grundsätzlich so sollte man eher dann sich auf so Sachen konzentrieren wie Sonneneinstrahlung. Da macht es natürlich schon Sinn, sich vielleicht auch eine Schwimmbrille zu besorgen mit dunklen Gläsern. Das kann man natürlich dann auch testen. Also gerade was Equipment-Tests angeht, ist immer gut, wenn man neue Sachen da testen kann, eben in der Umgebung, in der gesicherten, ohne Wettkampf Stress. Und dann kann man zum Beispiel neue Schwimmbrillen testen. Das empfiehlt sich natürlich auch, obwohl es da jetzt den Unterschied nicht so gibt zum Freibad, das empfiehlt sich natürlich auch, wenn man einen neuen Neoprenanzug hat, dann kann man mit dem neuen Neoprenanzug auch direkt mal Freiwasser testen, kann gucken, ob der Neoprenanzug auch gut sitzt, wie der sich anfühlt. Und,
ob man genug Armfreiheit hat, Beinfreiheit braucht man ja nicht so sehr.
Ja, und wie stark der Druck zum Beispiel am Arm ist. Also das kommt natürlich immer darauf an, wie gut man den anzieht. Da verweise ich wieder auf das Video von Lotta in den Shownotes. Ja, je nachdem, wie gut der dann eben sitzt oder wie stark das Material auch ist. Manchmal muss man schon ganz schön gegen den Neoprenanzug ankämpfen und merkt dann, dass die Schultermuskulatur nicht mehr ganz so da ist, wie sie vielleicht in der letzten Saison war. Aber ganz grundsätzlich, können wir hier eigentlich auch mal einbauen und vielleicht so ein bisschen exklusiv für unsere Podcast-Hörer vermelden, dass wir, und das ist tatsächlich ganz unabhängig von dieser Freiwasser-Trainingsfolge, dass wir einen neuen Partner haben, ne?
Ja, so ist es. Und zwar kann man, wenn man möchte, diesen Partner auch beim Challenge Rot gleich austesten. Die sind da nämlich auch vor Ort. Es handelt sich um, oder die Rede geht, nee, es geht um Zone 3. Das ist ein Hersteller aus Großbritannien. Es gibt ja extrem viele verschiedene Neopren-Hersteller, aber wir haben jetzt eben eine Kooperation, die vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer den Vorteil bringt, dass es da auch ein paar Prozente gibt, wenn man einen Neoprenanzug kaufen möchte.
Ja, genau. Die haben nicht nur Neoprenanzüge, aber primär ist das quasi Teil der Partnerschaft, des gemeinsamen Weges, der uns wahrscheinlich am Anfang als allererstes mal dann beim Challenge zum Neo-Testschwimmen im Kanal führt. Eben dann mit Zone 3 und wir haben natürlich einen Link unten in der Videobeschreibung und es gibt, wie bei allen unseren Partnern, von denen es ja nicht so viel gibt, weil wir uns ja unsere Partner immer sehr gut aussuchen, gibt es einen Link in der Videobeschreibung, da ist quasi unser Code, unser Rabattcode schon hinterlegt, aber ansonsten ist es einfach Mission Triathlon, alles groß geschrieben, alles am Stück, wir packen das auch nochmal unten in die Shownotes mit rein und dann spart ihr 20%, was ja bei einem Neoprenanzug schon ganz schön viel sein kann.
Definitiv, das ist eine Ansage.
Genau. Und den kann man dann, den sollte man natürlich dann auch mal im Freiwasser testen. Man kann den auch im Freibad testen, aber da ist eben auch so eine Sache, zu viel Chlor ist wohl für Neopren nicht das Beste. Das heißt, wenn man dann Neo schwimmen will, vielleicht nicht so oft im Freibad, lieber dann ein-, zweimal im Freiwasser.
Ja, oder auf jeden Fall hinterher immer gut auswaschen oder mit Wasser ausspülen.
Das immer.
Genau, aber ansonsten könnte das Material natürlich drunter leiden, wenn das zu viel Chlor abbekommt und dann am besten noch in der Sonne liegt, dann wird es natürlich sehr viel schneller porös und dann kriegt man auch sehr viel schneller irgendwelche Löcher oder Stellen, wo es undicht wird. Also mein letzter Neo, der hat jetzt, glaube ich, schon 4-5 Jahre durchgehalten. Das ist eigentlich gut, weil ich ihn eben auch immer dunkel aufgehängt habe und nicht irgendwo, wo Sonne dran kam oder so. Aber genau, da gibt's natürlich auch so ein bisschen die Netiquette gegenüber dem Neo, wenn man schon so ein teures Teil sich kauft, dass man den dann auch pfleglich behandelt.
So sieht's
einen
aus.
Punkt haben wir jetzt, glaube ich, noch vergessen.
Ja, bitte, hatte ich gerade auch.
Also wir haben jetzt viele Gründe genannt, warum das Freiwassertraining eben besonders ist und warum man das auch mal üben sollte. Und zusätzlich zu allen diesen Punkten gilt natürlich auch, dass es viele andere Starter gibt, die den Wettkampf eventuell auch ein bisschen komplizierter machen.
Ja, und das ist sogar beim Rolling Start so, weil oft ja unterschiedlich die Geschwindigkeit ist. Also auch wenn Leute vor einem ins Wasser gehen, heißt das nicht, dass diese schneller sind als man selber. Dann schwimmt man auf, von hinten kommt noch ein schneller und dann fühlt man sich eigentlich, wie wenn man alle, wenn alle zusammen gestartet wären.
Ja, dann ist es genau wieder diese berühmte Waschmaschine und dann macht es keinen Unterschied, ob man alle gleichzeitig gestartet ist oder eben immer nur zu dritt ins Wasser gerannt. Ja, natürlich können wir jetzt sehr schwer alle aus dem Verein zusammentrommeln und sagen, kommt, wir üben jetzt unbedingt mal Freiwasser. Ich meine, manche Vereine kriegen das vielleicht hin. Aber wenn man alle diese anderen Punkte, Wellen, Sichten, Strömung, Sonneneinstrahlung und so weiter schon vorher geübt hat, dann ist das nur noch ein Punkt on top, den man dann im Wettkampf vielleicht ein bisschen besser handeln kann, als wenn man es nicht gemacht hätte. So, natürlich kann man immer versuchen, ein bisschen außen zu schwimmen. Das könnte dann bedeuten, dass man ein paar Meter mehr macht, um sich eben aus diesem Pulk rauszuhalten. Aber auch das ist ja nicht immer gegeben, dass das wirklich so funktioniert. Vielleicht haben andere auch dieselbe Idee. Also je mehr Erfahrung man gesammelt hat im Freiwasser, umso routinierter wird man hoffentlich.
Genau. Und ganz ehrlich, reichen ja auch schon mit einem selber noch 3 weitere, um dieses Gefühl zu simulieren. Also da braucht man tatsächlich nicht so viele Leute. Da rennt man einfach mal zu viert ganz eng nebeneinander ins Wasser, fängt nebeneinander an zu kraulen und merkt dann schon, wie es Feeling ist im Wettkampf.
Ja, also besorgt euch alle die richtigen Triathlon-Freunde, die das mit euch üben können.
Ja, genau.
Ansonsten gibt es natürlich ein paar andere Tipps und Tricks.
Vor allen Dingen auch Dinge zu beachten, weil, und man liest das ja am Titel dieser Folge, wir sind ja öfter mal ohne Badeaufsicht dann am See. Es gibt Seen, da gibt es überhaupt keine Badeaufsicht. Von daher sollte man immer Sicherheit an oberste Stelle schreiben, auch wenn man denkt, ich bin ja ein wunderbar toller Schwimmer, also wenn man dann doch mal einen Krampf kriegt in der Mitte des Sees und niemand ist da und keiner kann einen retten, dann ja, sieht's schnell vielleicht schlecht aus.
Ja, also wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, jeder hat wahrscheinlich seine eigene Fantasie, aber wichtig ist es auf jeden Fall, wenn du nicht in Begleitung schwimmen gehst, was wir definitiv empfehlen würden, also es kann ja auch jemand auf einem SUP daneben mitfahren oder
ja,
im Boot
super.
Oder
ja.
Irgendwie so, wenn nicht in Begleitung, dann bitte mindestens mit einer Boje, an der du dich potenziell festhalten kannst, wenn du irgendwie mal in Not gerätst, Atemnot oder sonstiges. Selbstverständlich kann man sich natürlich auch einfach auf den Rücken drehen und toter Mann spielen und dann kann man sich auch beruhigen und vielleicht wieder so weit in die Situation kommen, dass man weiterschwimmen kann, aber das ist nicht unbedingt zu empfehlen. Also lieber etwas zum Festhalten haben, das gibt auch dem Kopf einfach was zum Festkrallen.
Ja, und in viele Bojen kann man einfach auch seine Wertsachen packen. Dann, also es nicht überall kann man ja am See alles einfach liegen lassen. Deswegen ist das einfach da auch nochmal eine clevere Sache. Dann ja, ist man auch vom Ufer her einfach besser zu sehen durch diese Neonbojen.
So. Ja, genau. Zum Punkt Sicherheit gehört eben auch, dass man sich langsam an die Temperatur gewöhnt, nicht einfach reinrennt und denkt, ja, das ist halt am coolsten. Es ist halt nicht cool, wenn ja, der Körper dann zu schnell diesen krassen Temperaturunterschied spürt. Da ist leider auch schon einiges passiert, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ausführen.
Nee, aber da einfach vorsichtig sein, sich langsam an die Temperatur gewöhnen. Und da hat ja auch jeder seine eigene Empfindung. Manche können mit kälteren Temperaturen viel besser als andere.
Ja,
ich kann es nicht und würde es dann auch nicht machen.
Ja,
aber
also viele Leute überschätzen sich da, das starke Geschlecht. Also es ist einfach auch statistisch gesehen so, dass Männer häufiger reinrennen und es nicht unbedingt immer die beste Option ist.
Ja, ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass eine Frau da einen Herzinfarkt bekommen hätte oder so.
Ja, ich glaube, bei dem einen Freiwasserschwimmen beim Fuschelsee, da ist eine gestorben. Stimmt, aber aus welchen Gründen? Stimmt,
aber nicht, weil sie in zu kaltes Wasser gerannt ist und dann einen Herzinfarkt bekommen hat, sondern ich glaube, das war ein bisschen später dann schon.
Ja, ja, so, und es war auch eine routinierte Schwimmerin, aber ja, um Himmels Willen, wir wollen es jetzt nicht noch schlimmer machen.
Nein, das ist einfach, es ist eine Möglichkeit. Und ja, es ist immer gut, wenn man Bescheid weiß. Wenn man dann selber sagt, okay, ich kann das gut ab, ist ja auch in Ordnung, aber wenn man es halt nicht weiß, das ist wie mit dem Salzwasser. Wenn ich weiß, okay, es ist Salzwasser und es macht mir nichts aus, dann ist besser, als wenn ich plötzlich merke, dass da doch was anders ist. So. Mhm. Genau.
Ja, ich wollte noch erwähnen, dass man sich natürlich auch im Vorhinein über das Gewässer informieren kann.
Bei der Stadt oder im Land, ja.
Ja, es gibt da, glaube ich, auch spezielle Webseiten, wo dann ganz genau die Wasserqualität kontrolliert wird und dann zum Beispiel steht, ob da Blaualgengefahr ist oder nicht. Das ist dann eben damit verbunden, wenn es Blaualgen gibt, dass man eventuell ja Durchfall bekommt oder Hautreizungen und solche Geschichten sind halt einfach sehr unangenehm. Deshalb gibt es ja auch manche Veranstaltungen, wo dann das Schwimmen ausfallen muss oder gab es zumindest in der Vergangenheit sehr
nur
prominente
bei
Beispiele.
Bei Olympischen Spielen passiert das halt nicht. Nee, egal,
da
wie
natürlich nicht.
Ja.
Aber ja, prinzipiell ist es immer ganz schön zu wissen, das Wasser ist halbwegs sauber, in das ich jetzt steige.
Ja, aber vor allen Dingen, wenn man dann eine Woche vor dem Wettkampf, weil das ist ja dann vielleicht so der letzte Termin, wo man denkt, oh, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, jetzt mache ich das auch. Wenn man dann da irgendwo reinsteigt, wo halt der See schon gekippt ist und es einfach unangenehm ist oder dann eben auch ungesund werden kann, dann fällt das Rennen vielleicht flach, weil man flach liegt. So, und das muss natürlich auch nicht sein. Deswegen. Aber wenn man ein bisschen Augen und Ohren offen hat, weiß man ja auch, was an den heimischen Seen so alles passiert. Es gab in Freiburg einen See im Seepark, da wusste man genau, spätestens Ende Juli sollte man da nicht mehr reingehen, weil dann ist er gekippt, weil das nämlich immer so ein Partysee war. Wenn es wärmer war, war es auch früher so. Also dann weiß man auch Bescheid. Deswegen Augen, Ohren offen halten und dann vielleicht lieber ein bisschen weiter zum nächsten See fahren. Was man auch machen kann, wenn man im See ist oder wenn man dann schon Neo schwimmt, Freiwasserschwimmen macht, kann man natürlich auch so ein bisschen üben, aus dem Wasser raus, ein bisschen rennen. Man könnte jetzt da zum Beispiel auch ein Fahrrad hinstellen und die Handgriffe am Fahrrad machen. Primär geht es eher darum, den Körper quasi aus dieser Schwimmposition in die aufrechte Position zu bringen, weil da das Blut natürlich eher in die Beine sackt. Und da wird dem einen oder der anderen auch gerne mal ein bisschen schwindelig. Das kann man so 2-3 Mal üben. Man kann dann auch die Handgriffe am Fahrrad üben. Was man so ein bisschen bedenken sollte, wenn man dann quasi beim Wechsel einmal den Neoprenanzug auszieht und die Fahrradsachen an, dann wird es wahrscheinlich schwer, den nassen Neo nochmal anzuziehen und das nochmal zu üben. Also alles üben, außer Neo ausziehen, weil dann kann man mit dem Neo wieder ins Wasser. Und vielleicht dann beim letzten Durchgang einmal den Neo ausziehen und auch das üben. Aber in den nassen Neoprenanzug zu kommen, ist schon eine etwas schwerere Aufgabe.
Ja, ganz genau. Also Wechseltraining oder wenn man möchte sogar auch Koppeltraining sind natürlich möglich vom Schwimmen zum Rad, aber idealerweise oder typischerweise übt man eben vom Schwimmen in die oder von der Waagerechten in die Aufrechte, ein bisschen rumrennen, dann vielleicht wieder ins Wasser, nochmal 2-3 Runden und dann zum Schluss vielleicht üben, Neo auszuziehen, so schonend wie möglich und so schnell wie möglich und dann die Handgriffe am Rad und dann am besten damit nochmal ein paar Meter fahren, damit man sich dran gewöhnt, wie es ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man das schon mal im Kopf hat und genau weiß, in welcher Reihenfolge man was machen möchte und wo dann auch die Linie ist zum Aufsteigen und.
Ja, die Linie, ganz wichtig. Da sagst du, das ist eigentlich immer der Balanceakt, den Neoprenanzug so schnell wie möglich auszuziehen, ohne ihn kaputt zu machen. Wenn ich da manchmal zugucke, ich glaube, es gehen schon einige in den Wechselzonen kaputt. Man kann es auch so rumsehen, überraschenderweise bleiben sehr viele dann doch ganz, obwohl sie nicht so mit Samthandschuhen angefasst werden. Das wundert mich nämlich auch immer. Man ist immer so vorsichtig, wenn man ihn anzieht und dann strampelt man ihn so von sich weg und da geht er nicht kaputt.
Ja, ich glaube, es kommt ganz drauf an, was der Untergrund ist. Wenn da halt Schotter ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass er kaputt geht.
Fällt mir gerade noch was ein, da könnte man jetzt zum Beispiel auch einmal einen Blick auf Finger- und Fußnägel werfen, bevor man den Neoprenanzug dann testet oder zum Freiwasserschwimmen geht, weil zu lange, zu spitze Finger, Fußnägel sind halt schon so Neoprenkiller.
Mhm.
Nur so, ist mir gerade.
Ich habe auch mal gehört, dass die in Schwimmwettkämpfen sogar verboten sind. Also da gibt es Fingerkontrolle, damit man niemand anderen kratzt.
Ach so, ja, da muss geguckt werden, wie gut die Fingernägel geschnitten sind. Und wer nicht gut geschnitten ist, der darf nicht mitmachen.
Ich kenne das sonst nur vom Klavier und Gitarre spielen.
Aber ja, hat sicher auch seine Gründe, aber zu den Tipps kommen wir später mal.
So, nachdem wir jetzt hier alle möglichen Hygienerichtlinien vorgebetet haben und sehr viele eklige Sachen erzählt haben, möchte ich vielleicht noch ein paar schönere Sachen erwähnen. Das eine wäre, dass es auch wichtig ist, sich darauf einzustellen, dass es im Wettkampf möglicherweise nicht möglich ist, sich vorher im Wasser aufzuwärmen, einzuschwimmen. Deshalb sollte man immer ein Warm-up an Land parat haben, am besten 5 bis 10 Minuten irgendwas, Hampelmänner, Kniebeugen und Arme so weiter. Kreisen. Also was das Herz-Kreislauf-System auf jeden Fall in Schwung bringt. Aber auch so ganz generell die Muskeln erwärmt und dann zu üben, die richtige Pace zu finden beim Schwimmen, wäre auch nochmal von Vorteil, weil viele schwimmen natürlich zu schnell los, wie das auch bei allen anderen Veranstaltungen ist, und dann ist man nach 100 Metern so außer Puste, dass man erstmal 3, 4, 5 Züge Brust schwimmen muss und dann, das ist einfach unschön, kann einen ja auch manchmal so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Also besser dann langsam einsteigen und trotzdem aber darauf vorbereitet sein. Man braucht im Wettkampf potenziell unterschiedliche Tempi, mal an der Boje schnell überholen oder irgendwie so sich durchmogeln zwischen zwei anderen Schwimmern. Da braucht man denn eben auch Kraft. Das sollte man natürlich im Schwimmtraining auch geübt haben.
Ja. Also das, ja, ganz, ganz wichtig. Alles sehr, sehr wichtige Punkte, gerade auch die richtige Pace finden, ist für mich bis heute nicht einfach, wenn ich mich vorher nicht einschwimmen konnte. Wenn man vorher ins Wasser kann und man kann einmal so richtig schnell losschwimmen, dann, so ist es bei mir, dann relativiert sich das zu schnelle Losschwimmen im Wettkampf. Aber wenn man halt vorher nicht schwimmen kann, jetzt zum Beispiel in Hamburg ist so ein Triathlon, da gibt es zwar ein Warm-up an Land, also da muss man sich keine Sorgen machen, da braucht man auch keine Routine parat haben, da schwitzt man dann schon, wenn das Wetter einigermaßen ist, aber da springt man halt dann ins Wasser und dann muss man gleich losschwimmen quasi, man hat ein bisschen Zeit, man könnte vielleicht auch, aber ja, es ist gut, da vorher sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen, das eben auch beim Freiwassertraining einfach mal zu üben, wo liegt denn da die richtige Pace. Und ganz grundsätzlich sollte man vielleicht so spätestens 4 Wochen vor dem Wettkampf mal ins Freiwasser gehen. Man kann das natürlich gerne auch früher, es kommt auch immer drauf an, wann die eigenen Wettkämpfe sind. Also wer gestern im Kraichgau gestartet ist, der hatte vielleicht nicht so viele Gelegenheiten, vorher mal ins Freiwasser zu gehen. Aber man sollte es auf jeden Fall im Blick haben, das mal machen, auch Equipment einfach testen, auch die eigenen Sinne nochmal schärfen, gucken, wie ist das mit dem Sichten, an was muss ich alles denken, geht die Schwimmbrille im Freiwasser. Und dann, ja, es ist einfach eine gute Vorbereitung, um da nochmal sich auch mental auf den Wettkampf einzustellen.
Ganz kurzer Werbeblock noch, apropos Schwimmbrille. Da gibt's natürlich auch verschiedene Tönungen und Kontrastmöglichkeiten, wodurch man dann vielleicht auch besser im dunklen Wasser sehen kann oder eben vor der Sonneneinstrahlung geschützt ist. Da gibt's übrigens auch gerade Rabatte bei Magic 5, was auch ein Partner von uns ist.
Der andere Partner.
Schaut gerne zusätzlich auch da nochmal rein, falls ihr eine gute Schwimmbrille braucht.
Den Link unten rein.
Ist ja auch nie verkehrt, eine zweite zu haben, weil im Wettkampf wär's blöd ohne.
Ja,
dazustehen.
Genau. Und wenn wir jetzt sowieso dabei sind, einmal ganz kurz auch nochmal, und wir haben es jetzt ein bisschen schon rausgeschickt, der Newsletter geht morgen dann nochmal ganz raus. Wir können mit Stolz berichten, dass wir im Racing-Team in Zukunft tatsächlich mit Training Peaks zusammenarbeiten und es unsere Trainingspläne dann über Training Peaks in die App gibt für alle Mitglieder, die mit an Bord sind, gibt es dann ganz, ganz, ganz praktisch eben das Training aufs Smartphone und
beziehungsweise auf die Uhr.
Ja, beziehungsweise auf die Uhr. Und was auch echt gut ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel dann Swift einfach sparen möchte, man kann natürlich über den Pro-Account, den man als Racing-Team-Mitglied bekommt, auch bei Virtual, also bei Training Peak Virtual, kostenlos fahren. Weil das ist quasi included.
Ja.
So. Und das finden wir schon ziemlich geil. Weil es einfach, das ist ein toller Partner, das ist eine super Plattform, also kriegt man extrem viel, wenn man den Pro-Account hat und es ist so ein Sahnehäubchen auf das, was wir gerade sowieso schaffen im Teambereich, wo es natürlich auch viele Infos rund ums Triathlon-Training gibt. Aber dazu in den nächsten Wochen mehr.
Ja, am besten in die Shownotes gucken, eintragen, wenn ihr Infos haben wollt.
Genau.
Und dann werdet ihr auch informiert.
Genau, alle Links, alle Videos gibt es in den Shownotes, da könnt ihr euch jetzt durchklicken, weil heute haben wir richtig viel für euch drin. Wir wünschen viel Spaß beim Training und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao.